Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, wir sitzen ja normalerweise immer ganz gemütlich im Studio und unterhalten uns über Politik in der ganzen Welt. Manchmal gehen wir aber auch raus aus dem Haus der Unionsstiftung in die weite Welt. Letztes Jahr haben wir eine Exkursion organisiert für 15 junge Menschen. Und Michael, wo haben wir die jungen politisch interessierten Menschen aus dem Saarland denn hin entführt?
Ja, wir sind von Luxemburg nach Ungarn geflogen und haben uns da Budapest und Veszprém angeschaut. Also waren zum einen in der Großstadt, zum anderen aber auch im Land. Und ja, war eine schöne Zeit im September.
Wir haben also im Prinzip einmal Europa durchflogen, von Luxemburg über Deutschland dann bis nach Ungarn. Und Michael, was ist dir denn besonders hängen geblieben von Ungarn? Welchen Eindruck hattest du von dem Land?
Also ich war vor 20 Jahren mal in Ungarn gewesen mit meiner damaligen Freundin. Wir sind mit dem Auto hingefahren und ich kann mich noch daran erinnern, wir waren am Plattensee und man hat uns gesagt, okay, ihr müsst gucken, dass der Parkplatz absperrbar ist. Also, dass da ein Tor ist, weil da werden so viele Autos geklaut und das ist ganz, ganz schlimm.
Okay.
Und jetzt war man in Ungarn gewesen, da hatte ich den Eindruck, okay, also hier kann ich irgendwie, also brauche ich gar keine Angst zu haben um meine Sicherheit und das ist ein sehr sicheres, sehr sauberes Land. Also 20 Jahre danach, das war schon irgendwie ein Quantensprung.
Also es hat sich einiges geändert und wenn du mit dem Auto da gewesen wärst, du hättest es einfach irgendwo stehen lassen und hättest keine Angst gehabt.
Auf jeden Fall, ja.
Wir waren nicht mit dem Auto da, wir hatten uns immer einen Bus gechartert. Aber das Thema Ungarn beschäftigt uns nach wie vor. Und wir haben vor kurzem jemanden eingeladen zu uns ins Haus der Unionsstiftung, der Ungarn und Deutschland sehr, sehr gut kennt und uns etwas über die ungarische Wirtschafts- und Sozialpolitik erzählt hat. Michael, wen haben wir eingeladen und worüber genau hat er gesprochen?
Ja, wir haben Dr. Benze Bauer eingeladen. Er ist Deutscher, er ist aber auch Ungar und er ist Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts in Budapest. Und mit ihm haben wir über die Wirtschafts- und Sozialpolitik in Ungarn gesprochen, weil Ungarn ja eine sehr interessante mittelständige Wirtschaft aufgebaut hat und die industrielle Basis in den letzten Jahren sehr gestärkt hat.
Also ein Land, das boomt und das auch die Gesellschaft dann verändert. Du hast es gesagt, es ist sicherer geworden. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass das funktioniert. Worüber Dr. Benze Bauer noch gesprochen hat, das hört ihr jetzt. Er war zu einem Vortrag im Haus der Unionsstiftung und die Tonspur von dieser Aufzeichnung, die ihr euch auch nochmal auf YouTube angucken könnt, wenn ihr das möchtet, die hört ihr jetzt und den YouTube-Link, den gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche viel Spaß, Dr. Benze Bauer, über die ungarische Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Ganz herzlichen Dank, lieber Michael, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Minister, sehr geehrter Geschäftsführer, alle Mitarbeiter der Unionsstiftung und die Vertreter der Medien, ein herzliches Willkommen meinerseits. Ich möchte mich kurz vorstellen. Es ist für mich eine große Ehre, hier in Saarbrücken sein zu dürfen. Ich war noch nie in Saarbrücken, also die erste Gelegenheit. Also sehen Sie mir nach, wenn ich zu sehr landesspezifische Bezüge nicht unbedingt berücksichtigen kann in meiner Präsentation. Zu meiner Person, ich bin Ungar, aber in Deutschland aufgewachsen. Ich habe 22 Jahre meines Lebens in Deutschland verbracht und 23 Jahre insgesamt in Ungarn. Habe in Deutschland Rechtswissenschaften studiert, beide Examina auch bestanden und dann in Ungarn ein Zusatzstudium gemacht, wo ich auch einen ungarischen Abschluss habe und ein zusätzliches LLM an der deutschsprachigen Andrássy Universität. In Ungarn gibt es ja außerhalb des deutschen Sprachraums eine deutschsprachige Universität. Ich war lange Zeit nach beruflichen Tätigkeiten in Berlin und Brüssel, war lange Zeit für die Konrad-Adenauer-Stiftung im Einsatz, mehr als 10 Jahre, zuletzt in der Funktion als stellvertretender Leiter des Auslandsbüros Ungarn der Konrad-Adenauer-Stiftung und habe vor ja ungefähr 5 Jahren die Möglichkeit gehabt, an das MCC zu wechseln und mir wurde aufgetragen, ein deutsch-ungarisches Institut zu errichten. Das MCC ist eine große Begabtenförderungseinrichtung, ein Fachkolleg mit mehr als 8000 Studenten und Schülern in ganz Ungarn an mehr als 20 Standorten, das extracurricular eine Ausbildung macht für besonders begabte Studenten im Bereich der Geisteswissenschaften interdisziplinär. Und unser Institut, das Deutsch-Ungarische Institut für Europäische Zusammenarbeit, ist ein Think Tank, ein bilateraler Think Tank, ein Single-Issue-Think Tank, wie man so heutzutage sagt, also beschäftigt sich mit den deutsch-ungarischen Beziehungen und ist das einzige derartige Institut in ganz Ungarn. Ich bin selbst, wie gesagt, in Baden-Württemberg aufgewachsen, in Ludwigsburg bei Stuttgart. Und auf meinem Schulweg war immer das Deutsch-Französische Institut. Und 1948 gegründet. Ich habe mir immer überlegt, wie toll ist es eigentlich, dass man das andere Land kennenlernen kann mit einem wissenschaftlichen Institut, wo es Forschungen gibt, Reisen gibt, Besuchsdelegationen gibt, Politiker kommen, Medienleute kommen, die Zivilgesellschaft zusammenfindet. Sowas muss man auch in Ungarn machen. Und das war eigentlich die Blaupause, bei uns ein deutsch-ungarisches Institut zu machen. Und da wir natürlich immer für Europa sind, für die europäische Zusammenarbeit, haben wir es auch gleich Deutsch-Ungarisches Institut für europäische Zusammenarbeit genannt. Und Sinn und Zweck ist, dass möglichst viel an Beziehungen, an Kontakten, an Netzwerken zwischen Deutschland und Ungarn entstehen, durch Personaleinsatz, durch Konferenzen, durch Tagungen, durch Workshops, durch sehr, sehr viele Medienerscheinungen. Wir sind eigentlich zum Deutschland-Institut gemausert in Ungarn in den letzten Jahren. Ich hatte letztes Jahr mehr als 500 Medienauftritte in Ungarn. Wir haben 60 Analysen vorgelegt. Wir haben fast jede Woche einen deutschen Gast. Und die Unionsstiftung war auch einmal bei uns zu Gast mit einer Delegation von jungen, engagierten Leuten. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ich denke, es ist wichtig, dass man diese Brücken nicht niederschlägt, sondern aufbaut und möglichst viel an Kontakten bringt. Ich denke, Ungarn ist sicherlich nicht fehlerfrei und sicherlich ist die Politik auch sehr kontrovers. Aber glauben Sie mir, wenn man sich mit einer Materie dann auch wirklich mal ein bisschen näher beschäftigt, also vielleicht nur einen Vortrag sich mal anhört oder mal eine Analyse von uns liest oder auch unser Jahrband vielleicht mal liest, dann hat man vielleicht einen zweiten Blick. Und Sie wissen es wie beim Arzt. Wenn Sie eine Krankheit haben, dann gehen Sie zum Arzt, aber Sie trauen dem Arzt vielleicht nicht, sondern gehen zum zweiten Arzt, ein sogenanntes Zweitgutachten nochmal einzuholen. Das sollte man immer tun, wenn man eine Kontroverse durchlebt oder eine kontroverse Angelegenheit entscheiden muss. Also man kann nicht einfach so entscheiden nach Aktenlage, sondern muss sich, glaube ich, viele Aspekte anschauen. Und so gesehen wurde ich gebeten, heute ein wenig über die Wirtschaft und Sozialpolitik zu sprechen. Mir muss ein Zeichen gegeben werden, wie lange ich denn sprechen soll. Sonst gibt es dann Übermüdungserscheinungen im Publikum, das möchte ich verhindern. Ich denke, so 30 Minuten ist in Ordnung für Sie und dann mit anschließender Fragerunde. Gut, also ich wurde gefragt, zur Wirtschaftspolitik Ungarns zu sprechen. Aber Sie können mir hinterher auch jede andere Frage stellen. Es gibt in Ungarn und auch bei uns überhaupt keine Tabus. Alles darf gefragt werden. Und angefangen vom Wahlrecht über Erinnerungspolitik bis hin zu Ukraine-Fragen oder außenpolitischen, europapolitischen Fragen, Sie dürfen alles fragen. Also keine Tabus und keine falsche Bescheidenheit. Genau. Aber mein Thema ist heute die Wirtschaftspolitik Ungarns, was in den letzten Jahren so ein bisschen bei uns gelaufen ist. Und ich möchte das ja an 5 Gliederungspunkten festmachen. Ich möchte ein wenig über die Steuerpolitik in Ungarn reden. Die Entwicklung der Direktinvestitionen, die Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungspolitik ein bisschen ansprechen, die Prinzipien der sogenannten Workfare-Gesellschaft erläutern und vielleicht am Ende auch mit einem kurzigen statistischen Angaben all das untermauern, was ich hier Ihnen gesagt habe. Vom Sorgenkind zum Vorreiter. Es war so, dass Ungarn eigentlich vor 16, 17 Jahren in einem Atemzug genannt worden ist mit Griechenland. Das tat in Ungarn sehr weh. Ungarn war auch eine der Länder, die auch sehr vorzeitig auf ein IMF-Notfallpaket zurückgreifen mussten von 20 Milliarden. Und Ungarn war quasi bankrott. Es war eine schlechte Regierung, die damals das Land geführt hat. Sie können sich vielleicht an die sogenannte Lügenrede des damaligen sozialistischen Ministerpräsidenten Gyurcsány erinnern, der zugegeben hat, im Jahre 2006 die Wähler betrogen zu haben, Budgetzahlen frisiert zu haben. Und es gab einen Riesenaufstand im Land. Die Leute gingen auf die Barrikaden, die Ungarn haben protestiert. Und was ist daraus geworden? Eigentlich ein politischer, moralischer, wirtschaftlicher Verfall mit sehr hohen Staatsquoten und einer sehr hohen Arbeitslosigkeit. Wir hatten ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf damals von $13.000. Das ist jetzt angestiegen vorletztes Jahr auf $22.000. Und kurze Eckdaten, von 3,7 Millionen Beschäftigten ist die Zahl in 13, 14 Jahren auf 4,8 Millionen Beschäftigte gestiegen. Arbeitslosigkeit ist gesunken auf 4% und die Zahl der Steuerzahler hat sich auch erhöht. Von damals 2,7 Millionen auf 4,8 Millionen im Jahre 2024. Das ist wichtig, um zu verstehen, woher sich diese Ökonomie speist, wo sich diese Steuersenkungspolitik speist. Wir hatten 2010 bei den 3,7 Millionen Beschäftigten ungefähr 900.000 oder 1 Million Beschäftigte, die auf Mindestlohn angemeldet waren. Der Mindestlohn war in Ungarn steuerfrei. Jetzt ist es so gewesen, dass umgestellt worden ist auf eine 15%, zuerst 16, dann 15%ige Flattax und auch der Mindestlohn wurde besteuert, aber er ist konstant gestiegen. Und was auch vor allem gestiegen ist, ist die Zahl der Erwerbstätigen. Die Staatsverschuldung ist von 80,5% auf ein Zwischentief von 70% auf heute 74% gesunken. Insgesamt kein schönes Ergebnis. Wir würden uns sehr gerne 60% wünschen. Das ist für die nächsten Jahre angepeilt. Die Grundpfeiler, das goldene Viereck, die vier Grundpfeiler der ungarischen Wirtschaftspolitik ist bedingt durch politische Stabilität, eine strenge Fiskal- und Haushaltspolitik. Wir sagen immer in Ungarn, das ist ein Sprichwort, die sparsame schwäbische Hausfrau. Ich möchte jetzt nicht die Hausfrauen des Saarlandes oder von Rheinland-Pfalz beleidigen, aber die strenge, sparsame schwäbische Hausfrau ist bei uns ein Begriff, weil wir eigentlich immer gelernt haben, man kann sich nur so lange erreichen, bis die Decke reicht. Also man kann sich nur so lange strecken, bis die Bettdecke reicht. Und man kann nicht mit anderer Leute Geld wirtschaften. Das tut man nicht. Das geziemt sich nicht. Und es ist auch eine work-based economy. Also alles, was in Ungarn an Arbeitsmarktpolitik, an Wirtschaftspolitik, auch an Familienbeihilfen gemacht wird, ist auf Arbeit konzentriert. Das hat etwas mit Arbeit zu tun. Und schließlich ein neues Steuersystem wurde etabliert. Zur Wirtschaftspolitik Ungarns. Es hat schon früher zu den Forderungen der ungarischen Wirtschaftspolitik gehört, im globalen Umtext eine strategische Souveränität der Europäischen Union zu bewerkstelligen. Wir reden viel darüber. Aber es wurde eigentlich wenig getan. Wie kann man so eine strategische Souveränität erreichen? Durch viele Punkte. Aber wir denken in Ungarn, dass man eine strategische Souveränität Europas erreichen kann, wenn man sich unabhängig macht von aktuellen Entwicklungen, wer gerade im Weißen Haus zum Beispiel sitzt. Das sollte Europa unabhängig davon machen können. Europa sollte unabhängig ein Akteur werden können, ob jetzt Frau Harris, Herr Trump oder Herr Biden im Weißen Haus sitzt. Das ist ein Eckpfeiler. Und in diesem Sinne baut Ungarn auf das Prinzip der sogenannten Konnektivität, das heißt mit möglichst vielen Akteuren weltweit gute Beziehungen ausbauen, wirtschaftlicher Art, logistischer Art, diplomatischer, zivilgesellschaftlicher Beziehungen, weil wir denken, dass die Welt dadurch besser wird, wenn wir sie vernetzen. Wir sind sicherlich der Auffassung, dass die Chinesen oder die Russen ein anderes Lebensmodell verfolgen als wir selbst. Und wir sind sicherlich der Auffassung, dass Europa und die USA sehr viel gemeinsam haben. Aber im wirtschaftlichen Austausch, in Handelsbeziehungen muss es eine Offenheit geben. Ministerpräsident Orbán hat das mal vor einigen Jahren so ausgedrückt: In der Verteidigungspolitik sind wir Falken, in der Wirtschaftspolitik sind wir Tauben. Und das ist das vielgerühmte Prinzip der Konnektivität. Sie dürften vielleicht davon schon mal gehört haben. Es ist ein neues Prinzip, das aber wirklich darauf aufbaut, dass man versucht, eine weltweite Blockbildung zu vermeiden. Eine Abkapselung der Welt in gut und schlecht und besser, schlechter und Freunde und Feinde zu vermeiden, sondern eben miteinander zu arbeiten. Und ich denke, das sollte eine vernunftgerichtete, pragmatische Handelspolitik auch sein. Eine interessenbasierte Außenpolitik, keine wertegeleitete Außenpolitik und auch keine feministische Außenpolitik, weil in Ungarn eigentlich so gedacht wird, dass man über Werte nicht verhandeln kann. Wir haben unsere Werte, die anderen haben ihre Werte. Aber wenn wir unsere Interessen definieren, kann man über die Interessen ganz klar auch Kompromisse erzielen. Man weiß, was der andere will, was den anderen umtreibt. Wenn wir nur über Werte reden, dann fallen wir teilweise manchmal im Bereich mit Brachialgewalt anderswo ein, weil wir anderen Ländern Vorschriften machen, die diese anderen Länder für sich selbst gesehen so nicht akzeptieren wollen. Ministerpräsident Orbán hat das so ausgedrückt: Was verbindet uns mit China? Gute Frage. Es verbindet uns zum Beispiel mit China, dass wir nicht den Chinesen sagen wollen, wie sie ihr Leben zu gestalten haben. Und die Chinesen sagen das uns auch nicht. Es ist unsere Sache, wie wir unser Leben in Europa gestalten. Ich möchte kurz auf einige Eckdaten noch eingehen. Der ungarischen Wirtschaftspolitik, Pfeiler, wichtige Pfeiler der ungarischen Wirtschaftspolitik ist natürlich das Werben um ausländische Direktinvestitionen. Ich werde auch gleich einige Zahlen präsentieren. Wir leben von Direktinvestitionen. In Ungarn ist es gut zu investieren. Und aus diesem Grunde gab es natürlich eine große Anzahl an Senkungen der Bürokratie. Erleichterter Erwerb von Baugenehmigungen gehört zum Beispiel dazu. Unternehmensansiedlungen werden bewusst gefördert. Und es gibt auch Fälle, wo eine Baugenehmigung als automatisch erteilt gilt, wenn man 15 Tage lang keine Antwort von der Behörde bekommt. Das ist gepaart. Ja. Das ist gepaart mit einer starken Entbürokratisierung und einer Vereinfachung in Verwaltungsabläufen, die auch nicht nur für die Unternehmer, sondern auch für die Bürger konkrete Erfolge zeitigen. Es ist in Ungarn eigentlich alles möglich. als Bürger mit einem elektronischen Portal zu erledigen. Also vom Grundbuchauszug über die Verlängerung des Führerscheins bis hin zur Steuererklärung, die mit einem Klick gemacht wird, weil wir eine Flat-Tax haben. Der Staat, das Finanzamt bereitet für uns die Steuererklärung vor und immer Mitte März bekommen wir eine kleine E-Mail. Sie können sich einloggen, schauen sich Ihre Steuererklärung an. Wenn das alles so in Ordnung ist, dann klicken Sie auf Ja und Wiedersehen. Wenn Sie noch zusätzliche Einnahmen gehabt haben, dann geben Sie noch mal kurz die Einnahme an, 15% Steuer, Wiedersehen. Ziemlich einfach. Und es ist auch im Verwaltungsleben sehr einfach geworden. Führerschein kriegt man innerhalb von 2 Tagen, einen Personalausweis innerhalb von 2 Tagen. Das ist ziemlich schnell und effizient. Und Sie bekommen immer automatisch einen Termin auf dem Bürgeramt, wenn Sie online um so einen Termin ersuchen. Also konkrete Bürokratieabbau und Abbau von überflüssiger Regulierung auch konkret für die Bürger. Wichtige Pfeiler unserer Wirtschaftspolitik ist natürlich der Automobilsektor. Ungarn ist natürlich ein starker Partner der deutschen Automobilindustrie. Wir sind das einzige Land, wo die 3 deutschen Premium-Hersteller vertreten sind. Also wir haben eine Audi-Fabrik, eine Mercedes-Fabrik und sehr bald eine BMW-Fabrik. Und die ungarische Regierung hat eigentlich immer sehr stark die deutschen Autounternehmer und Autozulieferer gefördert. Als es um das Verbrenner ausging in der Europäischen Union, hat die deutsche Autoindustrie die ungarische Regierung eigentlich darum gebeten, die Interessen auf europäischer Ebene zu vertreten, weil man sich nicht ganz sicher war, ob die Ampelregierung die Interessen der deutschen Autoindustrie wird vertreten können. Die Ungarn haben das gemacht, sich sehr stark eingesetzt, nicht zu diesem Verbrenner aus kommen zu lassen. Das Ergebnis ist leider bekannt, aber ich denke, wir kämpfen da noch an dieser Front weiter. Viele Ansiedlungen von Industrien im Bereich der Elektromobilität auch in Ungarn. Wir pflegen immer zu sagen, bei uns bauen die deutschen Autohersteller chinesische Batterien ein in Fabriken, die mit russischer Energie geheizt wird. Und das ist ein Erfolgsmodell. Wir haben die niedrigsten und mit die niedrigsten Energiepreise für Industrie und für Verbraucher in ganz Europa. Die wichtigsten Investoren, BMW, Mercedes und BYD. BYD ist ja eine chinesische Autofabrik, Build Your Dreams, die bald im südungarischen Szeged, das ist hier unten, ne, sieht man nicht, im südungarischen Szeged einen Standort errichten wird. Ich komme zur Steuerpolitik. Ein wichtiger Markenzeichen war die Einführung der Flat-Tax. Man darf dazu stehen, dass man auch Ideen von politischen Gegnern übernimmt. Die Flat-Tax war eigentlich eine Idee einer mittlerweile nicht mehr existenten ehemaligen Regierungspartei, ehemaligen kleinen linksliberalen Regierungspartei, der SDS. Die SDS hat das sehr stark promotet im Wahlkampf 2006. Es wurde nichts draus, aber die Regierung von Viktor Orban hat das ab 2010 dann wirklich implementiert. Zuerst 16%, dann ab 2016 auf 15% reduziert. Wir haben keine progressive Besteuerung, alle zahlen 15% auf alles. Also auf Arbeitseinkommen und auch auf Einkünfte, auf Kapitalerträgen oder aus Immobilienbewirtschaftung 15%. Das ist auch ziemlich leicht auszurechnen. Sie brauchen es eigentlich gar nicht kompliziert machen, wenn es auch einfach geht. Und eigentlich die Steuerberaterbranche in Ungarn ist nicht mehr so gefragt wie vorher. Wir hatten vorher auch ziemlich komplizierte Geschichten und man das abrechnen und man kann in Ungarn nichts mehr absetzen im Wesentlichen, sondern 15%. Und es hat nicht nur die Steuereinnahmen beflügelt, sondern die Steuergerechtigkeit. Und das Gefühl der Steuergerechtigkeit ist gestiegen und die Transparenz und auch die blütenweiße Wirtschaft konnte dadurch gefördert werden, denn wir hatten in Ungarn immer ein bisschen, Grauzonen, Schwarzbereich, schwarze Beschäftigung. Das ist alles ziemlich zurückgegangen. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Wenn Sie 15% zahlen müssen und das Verfahren ist völlig transparent, machen Sie es nicht. Sie zahlen Ihre Steuern und das ist gut. Und es zahlen alle Ihre Steuern, auch die Menschen, die einen Mindestlohn haben. Das ist selbstverständlich, weil auch wenn man Steuern zahlt, hat man auch eine Verbindung zur Gemeinschaft, der man die Steuern bezahlt. Man weiß, okay, es ist ja auch mein Geld. Und der Staat muss verantwortungsvoll haushalten mit dem Geld seiner Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte zur Steuerpolitik noch die Familienpolitik dazufügen. Ich denke, das ist relevant und wichtig. Sie müssen wissen, dass wir auch in Ungarn ein Kindergeld haben. Dieses Kindergeld ist aber sehr niedrig und wurde seit sehr, sehr vielen Jahren nicht angehoben. Wir haben in Ungarn kein Bürgergeld und auch nichts Vergleichbares, sondern wir haben tatsächlich eine Anknüpfung von familienpolitischen Maßnahmen an das Steuerrecht. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass gezielt gefördert werden Familien und dass gezielt und extra zusätzlich gefördert werden junge Frauen, die ein Kind haben möchten. Besonders natürlich die jungen erwerbstätigen Frauen, die aufgrund der Erwerbstätigkeit vielleicht doch sich gegen ein Kind entscheiden würden, haben in Ungarn eben die Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Es ist so, das ist jetzt, glaube ich, hier nicht ausführlich. Ja, das kommt dann hier. Genau. Es ist tatsächlich so, dass zwischen dem 0. und dem 6. Lebensmonat des Kindes das sogenannte Mutterschaftsgeld bezahlt wird. Es ist 100% des Bruttoeinkommens, aber abgabenfrei. Das bedeutet, dass man effektiv im Alter bis zum 168. Tag des Kindes effektiv ungefähr 30% mehr Gehalt hat, mehr Geld hat als Elterngeld, als das zuvor bezogene Gehalt. Das ist ein sehr attraktives Modell. Die Parole war, keine Familie soll schlechtergestellt werden, dadurch, dass sie ein Kind hat. Und bis zum 24. Lebensmonat gibt es ein Kinderbetreuungsgeld, das auf 70% des letzten Einkommens begrenzt ist. Es gibt auch eine Maximalzahl. Und das Besondere an diesem Elterngeld oder diesem Kinderbetreuungsgeld ist, dass es zusätzlich bezahlt wird zum Arbeitseinkommen der Frau, wenn man zurückgeht in die Arbeit. Das heißt, eine Frau, die sagt, mein Kind ist jetzt ein Jahr alt, ich gebe es in die Kinderkrippe, ich möchte zurückgehen in die Arbeit, sie bekommt normal ihr Gehalt und zusätzlich bekommt sie noch dieses Geld, das ungefähr auf 800 Euro im Monat maximiert ist. Und Sie müssen wissen, der Arbeitgeber zahlt keine Beiträge für eine junge Mutter, die ein Kind unter 2 Jahren hat und die beschäftigt wird. Also eine zusätzliche Besserstellung von jungen Frauen. Und bis zum 36. Lebensmonat gibt es dann noch eine weitere finanzielle Unterstützung, die aber nicht mehr so hoch ist, weniger als 100 Euro. Aber die meisten Frauen gehen eigentlich wieder zurück zur Arbeit zwischen dem 1. und dem 2. Geburtstag des Kindes. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das eben an die mit der Steuer verknüpft wird. Und da komme ich jetzt zu den Steuerfragen. Ich komme jetzt ein bisschen zurück wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen reden über die Steuerpolitik. Bei uns ist es so, wenn eine Frau ein Kind hat unter 30 Jahren, also nicht das Kind unter 30, sondern die Frau unter 30, ein Kind hat, zahlt sie keine Einkommensteuer. Und wenn sie 4 Kinder hat, ab nächstem Jahr bei 3 Kindern schon, zahlt man lebenslang keine Einkommensteuer mehr. Und zusätzlich dazu bekommt man einen Steuernachlass von ungefähr 600 bis 800 Euro im Monat bei bis zu 3 Kindern. Das heißt, es ist ein finanzieller Anreiz da. In Ungarn gelten die Menschen als besonders kinderfreundlich. Und viele junge Menschen sagen auch, sie hätten gerne 2, 3 Kinder, aber häufig scheitert es am Finanziellen. Und man wollte eben diese Möglichkeit bewusst zurücknehmen, dass es am Finanziellen scheitert. Dazu ist natürlich auch zu sagen, dass wir in Ungarn im Wesentlichen kostenfreie Kita-Plätze haben. Es ist auch so, dass ab dem Alter von 3 Jahren man verpflichtend das Kind in den Kindergarten geben muss. Das kostet dann vielleicht 20, 30 Euro im Monat, also so ein kleiner Obolus. Und auch die Kinderkrippen kann man ab der 24. Woche in Anspruch nehmen. Die kosten auch ungefähr so 50 Euro vielleicht im Monat. Also eigentlich kein großer Betrag, fast nicht der Rede wert. Zusätzlich bekommen junge Leute unter 25 Jahren eine Einkommensteuerbefreiung. Also wenn man junge Arbeitnehmer einstellt, die zahlen keine Steuer. Und die Führerschein- und Theorieprüfung ist unter 20 Jahren kostenlos. Jetzt kann man natürlich über viele weitere Sachen hier reden. Das ist viel zu ausführlich. Es geht im Wesentlichen darum, über Steuererleichterungen Familien zu fördern, wie zum Beispiel auch ein Babyanleihe, wo man eben sehr zinsgünstig das Geld anlegen kann für das Kind, das es dann zur Volljährigkeit bekommt, oder aber auch ein sogenanntes Babydarlehen. Wenn man also ein Kind erwartet, man bekommt ein vergünstigtes Darlehen vom Staat, 25.000 Euro, das ist jetzt nicht so viel Geld, aber es ist immerhin, das ist für viele Familien ganz wichtig. Und man muss, je mehr Kinder geboren werden, immer weniger zurückzahlen. Also wenn man 3 Kinder hat, zahlt man gar nicht zurück. Wenn man 2 Kinder hat, zahlt man dann, glaube ich, 1/3 zurück und das geht dann staffelweise nach unten. Und junge Familien werden mit bis zu 100.000 Euro gefördert beim Kauf oder Bau einer Immobilie. Das ist ganz wichtig. In Deutschland ist das ein bisschen anders mit der Immobilie. In Ungarn möchten die Leute Immobilieneigentum haben. Wir haben auch die höchste Eigentümerquote in ganz Europa, 98%. Und das soll auch so bleiben. Junge Leute möchten zuerst einmal, wenn sie mit der Uni fertig sind, erstmal ein Haus, eine Wohnung. Das ist immer ganz wichtig. Und ich denke, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut um Mietpreise und Energiekosten und solche Fragen, dann ist die Aussage, dass Eigentum die beste soziale Absicherung ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. So. Auch die Körperschaftssteuer wurde reformiert. Wir zahlen in Ungarn 9% Körperschaftssteuer. Andere Länder haben ja höhere Steuersätze. Das hat aber auch dazu geführt, dass wie bei der Flat Tax, bei der Einkommensteuer, eine niedrigere Steuer schlussendlich eigentlich mehr Steuereinnahmen bedeutet. Steuergerechtigkeit steigt, mehr Leute arbeiten, mehr Unternehmer kommen ins Land. Und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Also wenn Sie mehr Steuereinnahmen haben wollen, dürfen Sie die Steuern nicht erhöhen, sondern Sie müssen sie senken. Und das hat sich eigentlich bei uns ziemlich gut bewährt. Was aber ein Wermutstropfen ist, wir haben den höchsten Mehrwertsteuersatz in Europa. Das muss man auch als Negativpunkt sagen. Also ich erzähle nicht nur Gutes, ich erzähle auch Schlechtes. Weil die Idee ist, dass eben nicht Einkommen besteuert werden, sondern Konsum besteuert werden soll. Auch um Anreize zu schaffen, eben das Geld zu sparen, um die Sparquote der Bevölkerung zu erhöhen. Und auch die Verbrauchsteuern sind stark. Also Erhöhung bei Alkohol, Tabak und Kraftstoffen haben wir höhere Steuern. Und wir haben auch die, glaube ich, von Rot-Grün oder noch der Ampel angestoßene Steuer auf ungesunde Lebensmittel haben wir schon seit mehr als 10 Jahren. Bei uns heißt das die sogenannte Chips-Steuer. Also wenn Sie eine Packung Chips im Supermarkt in Ungarn kaufen, ist es besonders, besonders teuer. Da kommt mal ein extra Steuersatz drauf, weil der Staat der Auffassung ist, ungesunde Sachen sollte man versuchen zurückzudrängen und ein guter Anreiz ist über Steuern. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel Steuer für Lebensmittel, Grundnahrungsmittel vergünstigt. Das ist, glaube ich, auch in Deutschland im Gespräch gewesen. Darüber hinaus gibt es sektorale Sondersteuern, Bankensteuer, Telekommunikationssteuer und auch branchenspezifische Abgaben. Das hat eigentlich damit zu tun, dass das noch eine alte Geschichte ist aus 2010, als ein riesiges Budgetloch noch da war und man es unbedingt stopfen wollte. Und Sie wissen, wie bei der Sektsteuer in Deutschland ist eine Steuer einmal eingeführt, dann verzichtet man ungern auf sie. Und die Unternehmer haben immer noch sehr große Gewinne in Ungarn. Es betrifft vor allem die großen Ketten, großen internationalen Ketten. Und irgendwie hat der Staat sich nicht bequemt, diese Steuern irgendwann mal wieder abzuschaffen. Das kann man sicherlich auch kritisch sehen. Ich möchte zu den ausländischen Direktinvestitionen, der sogenannten FDIs, Foreign Direct Investment in Ungarn, sprechen. 2010 hatten wir 2 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen und heute haben wir 2024 mehr als 11 Milliarden US-Dollar, also eine Verfünffachung dieser Zahl oder fast Versechsfachung dieser Zahl. Das wichtigste Land war lange, lange Zeit Deutschland. Und ich sagte Ihnen auch, Ungarn, ein Hort der deutschen Automobilindustrie. Das wandelt sich jetzt alles ein wenig. Hat auch etwas mit der Konnektivitätsstrategie zu tun. Ich möchte nur Gutes über die deutsche Autoindustrie sagen. Aber Ungarn hat eigentlich erkannt, spätestens mit dem Dieselskandal, dass man vielleicht nicht zu sehr sich einseitig in einer Industriezweig abhängig lassen muss, sich abhängig lassen darf und eben man versuchen muss, auf mehreren Füßen zu stehen. Es ist also keine Abkehr von der deutschen Automobilindustrie. Wir haben weiterhin sehr stark eine deutsche Automobilindustrie, nun eine Automobilzulieferindustrie. Aber zusätzlich dazu haben wir noch weitere Industriezweige von vielen anderen Ländern und allen voran. China ist mit 5,5 Milliarden US-Dollar in Ungarn beteiligt. 44% aller chinesischen Investitionen in Europa fließen nach Ungarn. Ungarn ist eigentlich ein Hotspot der chinesischen Investitionen in Europa. Und noch ein großer Teil, 2,8 Milliarden aus Südkorea. Und sogar, das ist wirklich, das hat mich auch sehr überrascht, aber selbst aus Polen 2 Milliarden. Und Deutschland kommt da erstmal nicht vor. Deutschland ist da bei den 1,0 übrigen gelandet. Leider. Vielleicht noch der Kapitalzufluss und Abfluss der FDIs in den letzten Jahren. Sie sehen, der Zufluss war eigentlich immer höher als der Abfluss. Der Zufluss hellblau, Abfluss dunkelblau. Sie sehen, nach einer Delle im Jahr 2015 ging es dann wieder aufwärts. Und nun zur Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Ziel war immer, schon in den ersten Regierungserklärungen der in 2010 ins Amt gekommenen konservativen Regierung war die Schaffung von 1 Million Arbeitsplätzen ausgegeben worden. Dieses Ziel wurde belächelt im In- und Ausland. Alle haben gesagt, das ist verrückt, das geht doch gar nicht. Aber irgendwie hat es geklappt. 2010 war der Ausgangspunkt, ich habe es ja kurz erwähnt, 3,7 Millionen Erwerbstätige, von denen nur 2,7 Millionen Steuern bezahlt haben. Und diese Zahl ist dann auf 4,7 Millionen im Jahr 2020 und auf 4,8 Millionen im Jahr 2025, das ist noch eine Prognose, gestiegen. Das heißt, die 1 Million Arbeitsplätze sind nicht in 10 Jahren erschaffen worden, wie man sich das so gedacht hat, sondern in 15. Aber ich denke, das ist auch ein schönes Ergebnis. Und vor allem ist jetzt wichtig, dass alle diese Menschen Steuern zahlen. Sie zahlen nur 15%, aber alle zahlen. Und auch die zu Minimallohn Angestellten zahlen das. Warum war das so? Wir hatten Wie gesagt, viele Menschen, die keine Steuern bezahlt haben vor 10, 15 Jahren und nur 3,7 Millionen Arbeit. Wir hatten eine der niedrigsten Beschäftigungsquoten in ganz Europa. Das war so nicht nachhaltig. Ziel ist natürlich gewesen, eine Vollbeschäftigung. Wie wurde das erreicht? Es wurden staatlicherseits Arbeitsbeschaffungsprogramme etabliert, die vor allem die Bevölkerung, die inaktive Bevölkerung angesprochen haben, die eben fast dadurch gekennzeichnet war, dass sie eigentlich fast nie einen Job hatte. Teilweise überhaupt keinen Job hatte. Noch nie im Leben. Teilweise vielleicht waren das Leute, wo selbst die Eltern keinen Job hatten. Viele Leute, auch aus der Roma-Minderheit. Und sie hatten nicht die Chance, auf den primären Arbeitsmarkt zu kommen. Teilweise keine Qualifikation, einfach auch nicht die Erfahrungen der Arbeitswelt. Und man hat Sanktionen implementiert für Sozialhilfebezieher. Strenge Maßnahmen, wenn man 3 angebotene Jobs ablehnt. Bis hin zur Streichung der Sozialhilfe. Man hat aber parallel gesagt, es gibt das Doppelte der Sozialhilfe, wenn du einer gemeintätigen Arbeit nachgehst, also im Gemeindehaus anstreichen, Unkraut jäten. Das ist erstmal auf den ersten Blick, hört sich das nach irgendwie sinnloser Arbeit an. Aber keine Arbeit ist sinnlos, denn man lernt erstmal einen geregelten Tagesablauf zu haben. Man lernt auch die eigene Arbeit wertzuschätzen. Und es ist ja auch nicht so gewesen, dass diese Leute dann jahrelang bei diesen schlecht bezahlten Jobs gedarbt haben, sondern sie haben dann relativ schnell Zugang gefunden zum primären Arbeitsmarkt. Und da kommen auch diese 1 Million Beschäftigten ja her. Die sind ja nicht vom Baum gefallen, sondern die haben sich ja dadurch sozusagen wieder näher an die Arbeitswelt herangerobbt. Das war gut. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, das war auch einer der großen Erfolge. Wurde natürlich teilweise auch parteipolitisch kritisiert am Anfang, aber später hat man gesehen, das ist ein Erfolg. Und wenn Sie auch diese Leute fragen, ich kenne auch sehr viele, die sagen, das war eine echte Chance für sie. Sonst hätten sie nie diese Chance gehabt. Und ich denke, die Ungarn wollen arbeiten. Und ich denke, die Ungarn und die Deutschen in der Mitte der Gesellschaft denken wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Sie möchten eigentlich vorankommen im Leben, sie möchten arbeiten, sie möchten Werte schaffen, sie möchten Eigentum schaffen. Sie möchten vielleicht auch ein Eigenheim schaffen und sie möchten einfach in einem sicheren, friedlichen, guten, prosperierenden Land leben. Das unterscheidet die Deutschen nicht so von den Ungarn. Ich denke, da sind wir ziemlich ähnlich gestrickt und das war ein Erfolg. Und am Ende tatsächlich auch diese 1 Million neuen Arbeitskräfte. Eine höhere Erwerbsbeteiligung der Menschen, also ich glaube, die Statistik kommt jetzt hier. Nee, die kommt, dachte, genau. Also sie, die Erwerbstätigenquote ist jetzt bei 75% und die Erwerbstätigenquote, auch der Roma hat diese Zahl auch ziemlich stark angenähert, ist noch nicht so hoch, bisschen niedriger, aber geht auch rasant nach oben und auch die Erwerbstätigenquote der Frauen ist gestiegen. Ungarn war das einzige Land, wo parallel die Erwerbstätigenquote der Frauen gestiegen ist, aber zugleich auch die Geburtenrate gestiegen ist, parallel. Das geht eigentlich nicht, aber es geht schon, wenn man eben die Steuern senkt, Nachlässe macht für Familien, Kinderkrippen anbietet, eben ein Umfeld schafft. Und ich denke, Kinder bekommt man nicht nur wegen Geld und wegen Kinderkrippen, sondern wegen einem gesamtgesellschaftlichen Umfeld. Wenn die Menschen denken, es ist ein gutes Land, es ist ein sicheres Land, es lohnt sich, hier Kinder in die Welt zu setzen, dann kommen die Kinder auch. Und es hat auch eine Rolle gespielt, dass die Kriminalität bei uns in den letzten 10, 15 Jahren um so ungefähr 70% zurückgegangen ist. Ungarn war früher ein Land, das gefährlich war. Ich kann mich noch an die Geschichten erinnern, wenn meine deutschen Verwandten, Freunde in den 90er Jahren kamen, die hatten ja Angst um ihr Auto. Was passiert in Ungarn? Und da gab es dann große Befürchtungen, wo kann man das Auto gut abstellen. Aber heute ist es völlig sicher. Und es ist tatsächlich so, dass auch sehr, sehr viele Deutsche nach Ungarn ziehen mittlerweile. Viele Menschen, die eben sagen, sie können sich in Ungarn ein besseres Leben leisten. Vielleicht können sie sich noch ein Eigenheim in Ungarn leisten. Sie können mit 80.000, 100.000 Euro auf dem Land ein kleines Häuschen kaufen. In Deutschland ist das schon schwieriger. Und vor allem die niedrigen Energiepreise verleiten viele Deutsche auch dazu, nach Ungarn zu ziehen, weil man sich das einfach leisten kann. Die niedrigsten Energiepreise für Privatverbraucher in ganz Europa. Jetzt sehen Sie Zahlen hier zur Beschäftigungsquote. Das ist nach oben gegangen. Die Arbeitslosigkeit nach unten gern. Bei Corona ist es kurzfristig nach oben, glaube ich, wie in jedem Land Europas. Aber dann haben wir uns wieder bei 4% stabilisiert. Hier auch wieder Prognosen. Es geht also kontinuierlich nach unten. Sie sehen, also wir sind jetzt bei, das funktioniert nicht richtig. Egal. Sie sehen, es geht jetzt wieder nach unten. Genau. Und was besonders positiv ist, Ungarn ist jetzt hier auf dieser Tabelle rot. Rot wie die ungarische Fahne. Und wir hatten am Anfang eine relativ niedrige Beschäftigungsrate. Ja, das ist auf dem Monitor, sieht man das nicht. Eine relativ niedrige Beschäftigungsrate von ungefähr 56%. Und die Tschechen hatten immer besonders gut, die hatten 65. Und wir haben ziemlich stark, konnte man das hier sehen, als dieses Programm einsetzte, ging das steil nach oben. Und wir kommen fast an die 75% ran. Die Tschechen sind immer noch ein bisschen besser. Aber die Polen und die Slowaken haben wir überholt. Es ist immer unsere Benchmark, uns immer zu vergleichen mit den Ländern der Visegrad-Region, also mit Tschechien, der Slowakei und Polen. Und da sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Jetzt möchte ich ein bisschen noch einen Themenwechsel so zum Schluss, dass wir noch ein bisschen einen aktuellen Bezug zu Deutschland auch haben. Das ist jetzt keine aktuelle Geschichte, aber ein Brandbrief der CDU-Spitze aus dem Februar vom letzten Jahr. Ich kann mich erinnern, als die Ampelpolitik massiv diskutiert worden ist, die Wirtschaftspolitik der Ampel massiv diskutiert worden ist, hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion unter Leitung von Friedrich Merz ein Programm vorgelegt. Ein Programm, um Sozialabgaben zu begrenzen, steuerfreie Überstunden zu gewährleisten, Fachwissen zu halten, Arbeitsanreize zu setzen, Steuern zu senken, Energiepreise, Landwirte entlasten, Arbeitszeit definieren, Lieferkettengesetz stoppen, Planungsbeschleunigung verabschieden und Genehmigungsfristen im Baurecht kürzen, keine neue Bürokratie. Ich habe gedacht, irgendwie habe ich ein Déjà-vu-Gefühl. Das kommt mir doch alles bekannt vor. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht, das einzeln mal zu vergleichen, was da die CDU vorschlägt. 12-Punkte-Plan, Umsetzung in Ungarn. Die Höchstgrenze für Sozialabgaben soll wieder bei 40% des Bruttolohns liegen. Das haben wir. Wir haben 18,5. Friedrich Merz hat vorgeschlagen, Renten bis 2000 Euro nichts zur Steuer freizustellen. Danke. Wir haben das in Ungarn insoweit, als dass nur 18,5% Sozialabgaben nicht entrichtet werden müssen. Die Arbeitsanreize setzen. Wer das sogenannte Bürgergeld bezieht, muss angebotene Arbeit annehmen oder muss mit Geldeinbußen rechnen. Wir müssen Menschen in Arbeit bringen. So Friedrich Merz, Februar 2024. Ungarn hat die Wirkvergesellschaft, maximal 3 Monate Arbeitslosengeld. Danach ist Schluss. Steuern senken. Unternehmersteuern müssen verlässlich gesenkt werden in Ungarn. Tatsächlich Körperschaftsteuer bei 9%. Energiepreise senken. Stromsteuer soll auf einen EU-Mindestsatz gesenkt werden. So die CDU. In Ungarn ist das passiert. Wir haben auch Atomkraft. Atomkraft stellt ungefähr 40-45% des Stroms in Ungarn her. Und ja, weitere 15-20% kommen aus Solar. Also wir haben sehr viel Solar, sehr viel Erneuerbare, weil uns eigentlich häufig die Sonne scheint. Viele ungarische Häuslebesitzer haben die Anlage auf dem Dach. Arbeitszeiten neu definieren, an der Stelle von Tagesarbeitszeiten soll eine Wochenarbeitszeit treten. So kann es mit einer, so kann auch mehr auf Aufträge kurzfristig reagiert werden. In Ungarn haben wir auch diesen sogenannten Arbeitszeitrahmen bereits ab dem Jahr 2019. Flexible Arbeitszeiten zwischen 4 und 12 Stunden. Innerhalb von 4 Monaten muss man das ausgleichen. Das ist in Ungarn gang und gäbe. Das machen wir bei uns eigentlich auch so. Ist eigentlich ziemlich gut, weil die Menschen auch häufig Freizeitausgleich bekommen können. Baurecht und Genehmigungsfristen habe ich bereits erwähnt. Viele Fristen. Nach 15 Tagen gilt die Baugenehmigung als automatisch erteilt in vielen Fällen. Und andere Fragen wie Landwirte entlasten, Lieferkettengesetz stoppen, Planungsbeschleunigung verabschieden, keine neue Bürokratie, das ist im Wesentlichen in Ungarn auch schon so umgesetzt. Ungarn ist sehr gegen das Lieferkettengesetz. Was wir tatsächlich nicht umgesetzt haben, also noch Nachholbedarf haben, tatsächlich Überstunden komplett steuerfrei zu stellen. Einige meiner Mitarbeiter würden das sehr freuen, denn die arbeiten sehr viel. Und daher einfach mal so dieser kleine Vergleich, weil ich denke, es ist immer wichtig zu verstehen, wie das andere Land funktioniert und wo auch vielleicht Bezugspunkte sind, auch Parallelen sind. Was ich auf jeden Fall Ihnen sagen möchte, es liegt mir jetzt nicht an und werde mir wirklich fernstehen, irgendwelche Ratschläge, Tipps oder Belehrungen zu erteilen, sondern meine Aufgabe ist immer nur, fachgerecht zu informieren, auch Nachfragen auch zur Verfügung zu stehen. Deshalb keine Tabus, scheuen Sie keine Frage und auch mit Ihnen in die Diskussion zu treten. Und ich denke, es liegt an Ihnen, an den Wählern, an den Deutschen zu entscheiden, wie die Politik in Deutschland weitergeht, wie die Wirtschaftspolitik in Deutschland weitergeht. Und wir Ungarn, wir können da nicht reinreden. Es ist ihre Sache. Aber im Gegenzug möchten wir auch, dass wir auch selber entscheiden können über unsere Wirtschaftspolitik, über unsere Familienpolitik, über unsere Migrationspolitik. Vielen herzlichen Dank.
Dr. Benze Bauer über Wirtschafts- und Sozialpolitik in Ungarn. Und wenn ihr den Podcast auch nochmal ansehen wollt, wenn ihr Dr. Benzelbauer mal angucken wollt und wenn ihr wissen wollt, was er sonst noch macht, dann findet ihr in den Shownotes die Links zu unserem YouTube-Kanal. Da gibt es das Video von der Veranstaltung mit Dr. Benzelbauer und ihr findet dort auch den direkten Link zum Deutsch-Ungarischen Institut. Wenn euch das interessiert, was Dr. Benzelbauer macht und auch die direkten Kontaktdaten, findet ihr alles in den Shownotes. Und wenn ihr das gut fandet, bewertet uns. Wir freuen uns über euer Feedback und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.